Sein Geist gibt uns die Kraft zu dienen. Es passt ganz gut in die Situation. Er hat mir die Woche gesagt, ich kann es fast nicht fassen, jetzt bin ich schon mehrere Tage so in einem friedlichen, schönen Land. So, das sind so zwei Welten. Ich wollte uns noch einen Gedanken weitergeben aus der Bibel, aus dem Wort Gottes zum Thema, wo wir gerade gesungen haben, sein Geist gibt uns die Kraft zu dienen. Wir können auch sagen, sein Geist gibt uns die Kraft, ein Leid zu durchstehen. Krieg, wir haben es gehört. Und ich kann euch sagen, ich habe schon viel erlebt in den 8 Jahren, und jetzt bin ich leicht im Osten. Ich bin schon in viel Not, in viel Armut. Ich war jetzt aber auch schon in 2 Kriegssituationen, in Kirgisistan und Usbekistan. Und jetzt im Januar. Und ich werde wieder gehen in der Ostukraine. Und das ist Krieg, ist viel schlimmer als einfach Armut. Wenn sich Menschen so zu Leid tun. Es gibt nur Verlierer auf den beiden Seiten. Wir haben so viel Leid. Wir haben so viel Not in unserer Welt. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Wenn man die Tagesschau schaut, das ist irgendwie, könnte man meinen, es ist aus der Fuge geraten, die Welt. Die Flüchtlingsströme, auch für Israels, Volk Israels, das Land Israel ist schwierig geworden. Mit dem arabischen Frühling, wo alle denken, so, jetzt gibt es den arabischen Frühling, jetzt sind hier die Machthaber weg und dann kommt der Frieden. Es ist eben anders. Viel, viel Not. Auch für Christen. Gerade der arabische Frühling hat nicht das gebracht, was man gedacht hat, sondern für Christen in den arabischen Ländern sind noch nie so schwer gehabt. Wir haben noch nie so viele Christen, die verfolgt werden gehabt. Das ist doch... Nein, man denkt man doch, wenn man doch Christ ist oder wenn man Jesus nachfolgt, geht es einem doch besser, oder? Ist man gesünder? Lebt länger? Das Leben ist ringer? Das Leid in dieser Welt ist für die Menschen ein Grund, nicht zu glauben. Es gibt viele Menschen, gerade wenn jetzt wieder so eine Naturkatastrophe ist, wie in Nepal oder so, wo ist der Gott? Hat der Gott geschlafen? Warum lässt er das zu? Und viele sagen, ich kann so einen Gott nicht glauben, der so viel Krieg zulässt, so viel Leid. Ich kann den Gott nicht glauben. Also es ist ein Grund, dass man nicht glaubt. Aber Leid ist auch ein Grund, dass man glaubt. Ich kenne viele Zeugnisse von Menschen, die sagen, gerade im Leid hinten habe ich Gott gefunden. In der Ukraine erleben wir das. Die Herzen sind offen. Die Menschen klammern sich und suchen Gott. Es ist eine riesige Chance, dass das Evangelium durchdringen und aufgenommen werden darf. Ich wollte uns aus dem Psalm 73 einen Einblick geben, wie der Asaf, der Psalmschreiber von diesem Psalm, auch fast gestrauchelt ist in diesen Gedanken. Vielleicht jetzt auch heute Morgen Leute unter uns denken, ja, yeah, der Gott, geht's noch nicht? Warum hilft er mir nicht? Vielleicht, warum bin ich sogar krank geworden? Wie ich persönlich es auch erlebt habe, wenn ich noch Zeit habe, gebe ich kurz noch ein Zeugnis am Schluss, wo man sich denkt, ja, was ist das für ein Gott? Warum führt er mich in eine Krankheit hier? Ich will doch dir dienen. Nicht so schnell finden wir Antwort. Und darum muss ich das Wort Gottes reden. Was ist mit Asaf passiert? Der Asaf hat etwas ganz Gefährliches gemacht. Er hat verglichen. Und ich habe daraus herausgelernt, es ist immer schwierig, wenn wir im Leben vergleichen. Da können wir straucheln. Wir können in falsche Gedankengänge hinkommen. Und der Asaf, er hat das nicht ganz falsch gemacht. Er hat einen Vergleich gemacht und hat die Ungläubigen mit den Gläubigen verglichen. Und sein Fazit, ganz kurz, das lesen wir. Ich lese jetzt die ersten 3 Verse aus dem Psalm 73. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Also der Asaf hat ein reines Herz gehabt. Er war nicht irgendwie jetzt ein Sünder und Gott straft jetzt den Sünder, sondern nein, der Asaf hat einen guten Nachfolger von Jesus gewesen, ein reines Herz gehabt. Aber, jetzt steht da im Vers 2, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Warum? Denn ich ereiferte mich über die Ruhmärtigen, also über die Welt, über denen, wo es gut geht, über die, die Wohlstand haben, die gesund sind. Und die gehen gar nicht in die Kirche, die sind gar nicht gläubig. Wir müssen so sagen, dabei, wir müssen sagen, es gibt gar nicht Ungläubige. Auch Atheisten glauben irgendetwas. Eigentlich fast jeder Mensch glaubt an etwas, wenn es um einen Baum oder ein Auto ist. Darum ist es ein falscher Begriff. Aber ihr versteht, was ich meine. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmärtigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Der Asaf, ich kann es nicht den ganzen Psalm lesen, fährt nachher weiter und sagt dann, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich der Glauben? Lohnt sich es, ein reines Herz zu haben? Lohnt sich es auch mal Nein zu sagen zu dieser Welt, dass alles so läuft? Lohnt sich das? Und er wäre fast gestrauchelt. Er hat gesagt, nein, es lohnt sich eigentlich rein menschlich gewesen. Habe ich das Gefühl, lohnt es sich nicht. Und wenn man manchmal noch, ich tue es jetzt noch ein bisschen ausfädeln, was ich manchmal auch Gedanken habe, wenn man noch in die Christenwelt hier schaut und in die Freikirchen hier schaut, wie das brodelt und Konflikte hat, dann löst es den ganz ab, oder? Ich war Pastor gewesen. Auch dort habe ich so viel gerade Konflikt unter Christen erlebt, wo mir das Herz Sinn wieder zugetan hat. Ich will Frieden, ich will visionär vorwärts gehen, Land erobern für Jesus. Und im Rücken habe ich Quereleien und Konflikte gehabt. Das hat mich fast zerrissen, ich muss es sagen. Es hat mich fast krank gemacht. Ja, vielleicht hat es mich krank gemacht, ich weiß nicht. Der Asaf war in so einer Situation und ist fast gestrauchelt. Soll denn alles umsonst sein im Vers 13? Wisst ihr, wo er Hilfe erfahren hat? Nicht mehr im Vergleichen. Sondern er hat Hilfe erfahren, das lesen wir nachher, ab Vers 16. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Er hat zum Wozu, wo man ja sagt, frag nicht warum, sondern frag wozu. Mir ist genau gleich gegangen in meiner Krankheit, die ich hatte. Ich habe manchmal auch auf das Wozu keine Antwort gefunden. Das ist noch recht schwierig. Und das ist im Asaf auch so gegangen, er hätte es nicht können einordnen. Dann ging ich hin in das Heiligtum Gottes. In der Gemeinde Jesu könnte man dem sagen, da, heute, wo sich der liebe Jesu zusammenkommt, in die Kirche, in die Gemeinde, in die Gemeinschaft. Und er hat den Gedanken bekommen, den er ermutigt hat und ihm geholfen hat, und merkte auf ihr Ende. Du stellst die Ungläubigen auf den schlüpfrigen Boden. Aber wir dürfen eine Hoffnung haben. Wir dürfen eine Herrlichkeit haben, wie wir so schön gesungen haben heute Morgen. Wenn wir einmal in der Herrlichkeit sind, gibt es keinen Krieg mehr. Keine Konflikte mehr. Keine Scheidungen mehr. Keine Krankheit mehr. Kein Vergleichen mehr, wenn ich vorlade am Morgen auf, so im Himmel, oh, der mit der Villa dort und der nur mit dem Hütli und ich habe nicht einmal ein Auto und kein Vergleichen mehr. Kein Neid mehr. Keine Eifersucht. Das ist im Asaf ganz tief eingefahren. Er merkte auf ihr Ende. Wir Christen sind Erlöste. Wir Nachfolger von Jesus haben es nicht besser auf dieser Welt. Sie sind nicht verschont von Kranken. Sie sind nicht verschont von Leid. Aber wir haben eine Geborgenheit in Jesus. Wir haben ein Fundament, das nicht auf Sand gebaut ist. Wir haben eine Herrlichkeit. Das ist der eine Gedanke. Man kann aber noch tiefer abbrechen. Nicht nur auf das Ende der Herrlichkeit, sondern auch auf das Ende unserer Leben hier auf der Welt schauen. Das ist mir auch bewusst worden, in meiner Krankheit drin, ist mein Leben zu Ende. Was zählt jetzt noch? Dass ich eine Firma aufgebaut habe und Suchtkrautkönig bin in der Schweiz. Hunderte von Lastwagen auf der Strasse. Kunden gewonnen habe. Erfolg hatte, viel Geld verdient habe. Das zählt nicht. Was sagen auch meine Kinder, wenn sie am Grab stehen? Die sagen sicher nicht, dass ich mal ein Papi war, der 100'000 Tonnen Sauerkraut verkauft hat. Man kann das theologisch auch aufs Ende des Lebens beziehen. Ich glaube, dort haben wir einen Mehrwert, wir Christen, und ich hoffe, wir haben es, und ich bin überzeugt, wir haben es. als ich die Krankheit bekommen habe, eine Hirntumor-Diagnose bekommen habe, es ist ein gutartiger Hirntumor, aber sehr komplexer mit einer Zyste im Kleinhirn, habe ich einfach noch gegoogelt. Das macht man manchmal, so macht das nicht, ich sage nichts. Aber da liest man Boden unter den Füßen, ich kann nicht mehr leben, ich weiß gar nicht, wie das so weitergeht. Dann habe ich aufgehört, ich habe nicht mehr gegoogelt. Aber ich habe das nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat der Boden nicht unter den Füßen weggezogen. Ich habe die Geborgenheit von Gott noch nie so tief erlebt, wie in diesem Leiden. Es war vielleicht sogar manchmal schwieriger gewesen für meine Familie. Denken an die Operation. Zuerst hat man einen Termin gehabt, zwei Professoren operieren. Vor oben ist alles besprochen worden, alle Risiken, und die wissen, wie das tönt. Eine schwierige Nacht. Und auch hier, in dieser Nacht, ich bin geborgen gewesen. Ich hatte nicht so viel Tiefes gehabt. Am Morgen die Dormikum bekommen, alles war bereit für die Operation. Dann kommt der Oberarzt, ist alles gestoppt. Es gibt keine Operation. Dann sagt er, nein, das könnt ihr nicht machen. Jetzt habe ich schon so schwer, schon so lange gewartet. Der Professor ist krank. Dann bin ich wieder, ich habe so viel Schweres erlebt, im ganz Schweren. Und ich dachte, wozu Gott? Wozu? Ich habe dort keine Antwort gefunden. Vielleicht hätte er mich bewahrt vor etwas, es kann sein. Ich habe keine Antwort gefunden, aber ich bin fast dort, ich bin wirklich fast ein bisschen verzweifelt. Und dann bin ich raus in die Abteilung hören, was sie draussen so reden. Das mache ich immer, wo ich bin, bei der Rücken und so. Ich muss immer gut hören und auch hinter dem, was man nicht hören soll. Und dann haben die Schwester im Büro geredet, der war noch nie krank gewesen. Und plötzlich haben sie mich gesehen dort hinter dem Glas. Herr Schöni, es ist wirklich so. Es tut mir leid, aber es stimmt, was sie mir gesagt haben. Und sie hat, ja, das vermute ich auch. Professor wird nicht, doch nicht so schnell krank. Und die hat doch gute Medikamentenschränke. Gut, das ist gestoppt worden. Nach 3 Tagen hat er mir angerufen und hat gesagt, Herr Schöni, ich bin nicht fit gewesen für die Operation. Die wäre so schwierig. Oder die ist so schwierig. Ich muss topfit sein. Das ist wieder Roger Federer. Wird krank Tennis spielen. Oder angeschlagen Tennis spielen. Die Operation ist gekommen, sie ist gut verlaufen, sie hat den ganzen Tumor rausnehmen. Sie hat zwar ein paar Nerven, sie lädiert oder ganz trennt, der Gehörnerv zum Beispiel, der Gehör jetzt so rechts nicht mehr. Aber das ist für mich gar nicht so ein schlimmes, jetzt ein schlimmes Übel oder so, sondern ich bin so dankbar, dass der Tumor draus ist, dass alles gut verlaufen ist, dass ich heute wieder da sein darf. Es war Mitte August gewesen, die Operation. Letzte Woche war ich in der Physiotherapie gewesen. Das ist ein Pol, das ist ein Atheist, also ja, er hat den Glauben an den Nagel gehängt. Und wenn die natürlich mich fragen, was ich beruflich bin, sagen, sind wir schon mit im Glaubensgespräch innen, oder? Und da ist natürlich gerade aus sich raus, ich habe Katholizismus und ja alles an den Nagel gehängt und die Priester, weißt du, ich kann jetzt nicht alles sagen und das verhält einfach nicht und ich kann denen nicht mehr vertrauen. Und während er hat mir so den Kopf massiert und die rechte Gesichtshälfte, sagt er, aber Herr Schön, ich muss Ihnen schon sagen, Sie sind schon so gut zu Weg. Das ist, für mich ist das also. Also ich spüre bei Ihnen schon einen, Sie haben einen guten Draht zu Gott. Das war ja schon interessant. Und er hat das sogar gesehen. So, und das sehe ich genau gleich. Und in allem Innen muss ich ehrlich sagen, und ich glaube, das ist mein Fazit von der Auslegung von dem Psalm mit dem Zeugnis von mir, da haben wir ein enormes Vorrecht. Geborgen zu sein in Jesus Christus. Wir sind nicht verschont vor Leid. Es ist nur ein Psalm, ich könnte, die ganze Bibel ist voll von dem. Wir sind nicht verschont vor Leid. Aber wir sehen, im Leid innen kommt jemand mit uns. Jesus Christus, der das grösste Leid auf sich genommen hat. Er weiss, was es heisst, zu leiden. Und ich kann euch sagen, heute rückblickend, ich habe so tiefe, tiefe Liebesbeziehungen zu Jesus in dieser Zeit. Wie noch nie in meinem Leben. Dank dem Leid. Dank dem Leid eine so eine tiefe Beziehung zu Jesus bekommen. Ich habe seine Liebe erfahren. Das ist vielleicht ein Paradox, das könnt ihr fast nicht verstehen. Ich habe den Bibelvers als Prediger ganz, ganz dosiert. Fast nie habe ich den gebraucht, am Krankenbett, weil ich ihn selber nicht verstanden habe. Oder nicht wollen verstehen. Der Vers aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Muss man noch aufpassen, wenn wir am Krankenbett sind. kann wirklich falsch verstanden werden. Und darum habe ich das sehr dosiert gebraucht. Aber es ist, für mich persönlich kann ich heute sagen, es ist eine Liebesschule, eine liebevolle Lebensschule Gottes gewesen. Eine liebevolle Lebensschule Gottes. Ich habe schon viele Lebensschulen erlebt. Schwere. Nicht sei es Militär, sei es als Unternehmer, sei es als Missionsleiter, führt er immer bei so Lebensschulen. Aber da war es eine liebevolle Lebensschule Gottes gewesen. Und mit dem möchte ich abschließen. Gott ist da. Ich habe noch zwei, drei Bibelversen gefunden zu dem Thema, das ich jetzt gesagt habe. Vielleicht noch ein Lichtblick, auch noch etwas Ermutigendes, wie Gott in der im Leiden helfen kann. Nach der Operation bin ich in die Intensivstation gekommen, Überwachungsintensivstation. Bin aufgewacht, enorme Schmerzen gehabt, weil sie mussten schauen, ob ich wieder leben und ob die alle Bierungen, also Schläuche und Lungenmaschinen. Und das ist wieder das Leben gekommen, der Matthias. Und dann haben sie mich wieder versenkt mit Morphium, oder? Dass ich wirklich wieder gut schlafen und kann philosophieren. Ich hatte dort die besten Gedanken in dieser Nacht. Und dann kommt plötzlich ein Gesicht. Ein Gesicht, eine Schwester. Vorher habe ich nichts gesehen und so. Herr Schöni, ich bin die Nachtschwester, ich heiße Hirt. Und er sagt, Halleluja. Ein Hirt, mitten in der Nacht. Also das ist ja schon göttlich. Frau Hirt, ich bin so froh. Also ich bin nicht so weit weg, die Frau schon gesehen, gewusst, dass es eine Schwester ist. Ich bin so froh, dass sie hier sind. Dass sie zu mir schauen, das war wirklich ein Hirt. Das war ein Engel Gottes, die hat mir alles gemacht. Einmal habe ich gesagt, ich sollte jetzt einen Notizblock und Kugel schreiben, ich muss unbedingt schreiben. Und dann hat sie gesagt, ja schön, Sie müssen ruhen, Sie können gar nicht schreiben. Mama, muss ich haben? Plötzlich habe ich gesehen, sie ist dort gelegen. Sie hat es gemacht. Sie hat mir Wasser gebracht. Die erste Schwester die zweite hat gar kein Wasser gebracht. Die hat vorher keine erste gehabt. Und die habe ich gar nicht gesehen. Und dann hatte ich noch eine Wunde auf der linken Seite. Sie haben in der OP haben sie da EKD-Sonde. Bin ich 12 Stunden, ist die Operation gewesen, bin ich draufgelegen. Und dann hat die Frau Hirte das herausgefunden und hat einen Notarzt bekommen. Und das zweite Gesicht, das ich sehe, mein Name ist Boss. Dann habe ich gesagt, Halleluja. Jetzt habe ich den Hirt, den Heiland, und jetzt habe ich noch den Boss und der Herr Jesus bei mir. Ganz in menschlicher Person. Herr und Heiland, vertrete ich im Unispital Zürich. Halleluja, Jesus, ich danke dir. Ich habe wirklich so gute Gedanken, Gefühle gehabt. Ich war so geborgen gewesen mit der Frau Hirt und mit dem Herrn Boss. Und das hat echt Gott gewirkt. In einer ganz schwierigen Lebenssituation, in einer schwierigen Nacht, habe ich einen Lichtblick bekommen und ich habe gewusst, Gott ist da. Ganz konkret. Und ich möchte uns einfach Mut machen. Wenn ihr Zweifel habt, wenn du am Grübeln bist, wenn du nicht verstehst, warum Gott in so einen Weg führt, verlass Gott nicht. Das ist der grösste Fehler. Wir haben so ein Vorrecht, in ihm, in seinen Händen geborgen zu sein. Die ganze Bibel ist voll, das ist auch so ein Schatz, den ich finden durfte, in den Händen Gottes geborgen zu sein. Amen.